Nicht so überzeugend. Könnt ihr das mal einander zusprechen? Gott hat noch was vor mit dir. Mit ein bisschen Überzeugung. Gott hat noch was vor mit dir. Markus, Olga, Anna, Svetlana, Kerstin, Josef, Dinka, Jakob. Gott hat noch was vor mit jedem Einzelnen von uns. Glauben wir das? Amen. Wow. Es gibt eine Jahreslosung für dieses Jahr. Die kommt aus 1. Mose 16, Vers 13. Da offenbart sich Gott der Hagar als der Gott El-Roi, als der Gott, der mich sieht. Wir haben heute auch dieses Lied gesungen, total herrlich. Du bist der Gott, der mich sieht. Darüber spreche ich nächsten Sonntag. Aber ich möchte ein bisschen darauf eingehen. Es gibt eine Bibelstelle, die so deutlich zeigt, dass Gott uns im Blick hat, dass er auf uns achtet. 2. Chronik 16, Vers 9, den ersten Teil, wir können es gleich mitlesen. Da steht geschrieben, dass die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gottes Augen entgeht nichts. Und das muss uns nicht Angst machen. Im Gegenteil, das sollte uns froh machen. Gott hat dich und mich und uns als Gemeinde im Blick. Gott sieht dich. Da, wo du bist, da, wo du vielleicht strugglest und Schwierigkeiten hast, dich ärgerst, unzufrieden mit dir selbst, mit deiner Umwelt, mit den Mitmenschen, mit der Gemeinde, mit deinem Arbeitsplatz bist. Gott sieht, was los ist. Und er versteht dich. Er hat dich im Blick. Und jetzt haben wir so viele Zeugnisse gehört von dem, was Gott im letzten Jahr, im Leben von vielen Geschwistern getan hat. Und dann denkst du vielleicht, naja, ich kann jetzt nicht so tolle Geschichten erzählen. Ich habe jemanden verloren, der mir nahe stand. Also Kerstin und ich, wir waren Silvester letztes Jahr am Sterbebett von Kerstins Mama. Christel hat so gesagt, ne, wir haben geweint. Es gab schwierige Momente, aber es gab auch fröhliche Momente, wo wir den Segen des Herrn gefeiert haben und erlebt haben. Und dann kann es schon sein, dass du zwischenzeitlich so das Gefühl hast, so das sind Menschen, die gehen in ihre Berufung hinein, sie erleben Gebetserhörungen, sie gehen voran mit dem Herrn. Und ich stehe gefühlt auf der Stelle und habe vielleicht sogar Rückschritte gemacht. Dann möchte ich dir heute sagen, Gott sieht dich. Und nicht mit einem Blick von erwischt, sondern mit einem Blick von, ich verstehe, was los ist. Ich bin für dich. Ich bin für dich da. Ich habe dich im Blick. Ich habe dich nicht aus dem Blick verloren. Und wenn Gottes Augen die ganze Erde durchstreifen, dann nicht um irgendwie reinzuhauen und zu strafen, sondern um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott sieht dich, Gott sieht dein Herz und er lockt dich, er ruft dich, er will dein Herz. Und er möchte, dass dein Herz ihm vertrauen kann. Er möchte dich Vertrauen lehren. Er möchte, dass dein Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Das ist das, was Gott tut. Manchmal kann es sein, dass wir uns übersehen fühlen. Auch in der Gemeinde kann es schnell passieren, dass wir uns übersehen fühlen, in der eigenen Familie. Da sind Dinge, die der Herr gesprochen hat. Da sind vielleicht Fähigkeiten und Gaben, die du hast. Und du hast ein Potenzial, aber niemand sieht es. Und du hast das Gefühl, ich stecke fest. Und der eine wird promotet und der andere geht voran mit dem Herrn, aber ich bin übersehen. Ich möchte dir sagen, du bist nicht übersehen. Gott hat dich im Blick. Gott hat dich nicht übersehen. Da gab es einen jungen Mann, der tatsächlich übersehen war von seiner eigenen Familie, von seinem Vater Isai und von seinen 7 großen, starken Brüdern. Er war da draußen bei den Schafen. Sein Name David. Und da kam der Samuel, der Mann Gottes, um diese Familie zu besuchen. Und sie haben erwartet, dass was Großartiges passieren wird, wenn dieser Mann Gottes die Familie besucht. Vielleicht haben sie nicht erwartet, dass Gott den nächsten König salben möchte, aber sie haben schon was Großes erwartet. Und sie waren alle versammelt. Aber den David, den Jüngsten, haben sie da draußen bei den Schafen vergessen. Und als alle sieben vorgeführt wurden und der Samuel immer wieder sagte, nein, der ist es nicht, der ist es nicht, der auch nicht. Und der Herr dann zu Samuel auch gesprochen hat und gesagt hat, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und dann sagt der Samuel zu Isai, da muss doch noch jemand sein, das kann doch nicht sein. Also der Herr hat mich zu dir ins Haus geschickt. Du hast mir deine sieben Söhne vorgeführt, aber bei jedem von ihnen hat Gott gesagt, nee, nicht für den bin ich gekommen, sondern jemand anders muss es sein. Und dann fällt ihm ein, naja, klar, stimmt, ich habe da noch einen, also den Jüngsten, der ist der Schwächste von allen und er ist da bei den Schafen. Und dann sagt Samuel, lass ihn mal kommen. Und dann kommt der David und der Samuel erkennt vom Herrn, das ist ein Mensch, der mit ungeteiltem Herzen beim Herrn ist. Und er salbt ihn zum nächsten König, wobei er eigentlich so menschlich gesehen gar nicht die Voraussetzungen dafür mitgebracht hat und noch viel zu jung dafür war. Aber er wurde schon gesalbt und kam in die Schule Gottes zur Vorbereitung. Und dieser David, von ihm lesen wir an einer Stelle, dass er siebenmal am Tag, das war seine Gewohnheit, dem Herrn den Lob und Dank gebracht hat. Egal, ob draußen bei den Schafen, wo keiner sonst dabei ist, wo er alleine für sich ist, oder ob er später als König vor dem großen Volk Lobpreis geleitet hat. Er war einfach ein Anbeter Gottes, siebenmal am Tag. Er hat ein Gebetsleben, ein Anbetungsleben geführt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Noch einmal, ich will das zusammenfassen. Gott hat dich nicht übersehen. Gott ruft dich, er lädt dich ein. Er will mit dir Geschichte schreiben. Gott hat noch was vor mit dir. Denk nicht, okay, das sind jetzt die anderen, mit denen Gott Geschichte schreibt. Ich bin irgendwo in einer Warteposition. Und selbst wenn du eine Zeit des Wartens gerade erlebst, dann soll es ein aktives Warten sein, wo du dein Herz auf ihn ausrichtest. Gott hat noch was vor mit dir. So wie der David, der übersehen war von der eigenen Familie und von den Menschen, von Gott nicht übersehen war, so bist du nicht übersehen. So bin ich nicht übersehen, sondern Gott hat einen Plan. Gott hat was vor. Und jetzt diese Zeit, diese erste Woche, wollen wir dem Gebet widmen. So wie David. Ein Gebetsleben, ein aktives Gebetsleben führen. So wie Daniel, der heute hier erwähnt wurde, der dreimal am Tag sich bewusst Zeit genommen hat, vor Gott zu sein. Er hat ein aktives Gebetsleben geführt. Und als dann die Bedrohung, die Gefahr da war und gesagt wurde, wenn du nicht dieses Standbild anbetest, dann wirst du sterben müssen. David hatte ein aktives Gebetsleben gepflegt und er hat einfach weitergemacht. So wie gehabt, dreimal am Tag, sogar die Fenster aufgemacht und den Gott Israels angebetet. Und als er dann in die Löwengrube geworfen wurde, dann hat er nicht da erst angefangen zu Gott zu rufen, sondern da hat er genauso weitergemacht. Und Gott hat ihn bewahrt und das Maul der Löwen gestopft und er hat einen großen Sieg davon getragen. Gott hat sich mächtig erwiesen an einem Daniel, der ein ungeteiltes Herz hatte und der dem Herrn gedient hat. Sodass der babylonische König befohlen hat, dass alle den Gott Daniels jetzt anbeten sollen. Eine große Erweckung ist im babylonischen Reich passiert durch jemanden, der ein aktives Gebetsleben geführt hat. Ein David, ein Daniel. Wir haben heute von Jakob gehört, ne? Jakob, der zum Herrn gerufen hat und gesagt hat, Herr, ich lasse nicht ab von dir, es sei denn, du segnest mich. Und er hat gekämpft mit dem Mann Gottes, Er hat gekämpft gegen Gott, wird da gesagt. Und Gott sah seinen Eifer, seine Entschlossenheit, dass er den Segen Gottes verlangt hat. Koste es, was es wolle. Und Gott hat ihn gesegnet und ihm einen neuen Namen gegeben. Nicht länger war er Jakob, der seinen Bruder betrogen hat, sondern sein neuer Name war Israel, ein Kämpfer Gottes. Und Gott hat ihm die Gnade gegeben, zurückzugehen in das verheißene Land und sich mit seinem Bruder Esau zu versöhnen. Und der Segen Gottes kam in sein Leben, Wiederherstellung kam in sein Leben. Hier ist auch jemand, der im Gebet gekämpft hat. Ich möchte ermutigen, dass wir diese Woche uns Zeit nehmen, Zeit aussondern, uns in Listen eintragen, digital oder noch liegen die Listen dort, da kann man es auch vor Ort eintragen, hierher kommen, eine Zeit aussondern und eine Stunde oder zwei einfach im Gebet verbringen und so wie Jakob sagen, Herr, ich gehe nicht von hier, es sei denn, du segnest mich, es sei denn, du sprichst zu mir, es sei denn, du begegnest mir, ich brauche dich so sehr. Oder dass wir ein Gebetsleben kultivieren, wie Daniel, dreimal am Tag eine Gewohnheit hatte zu beten. Wie David, der siebenmal am Tag eine Gewohnheit hatte, Gott immer wieder Danke zu sagen und ihn anzubeten. Lasst uns diese Zeit nehmen und unsere Herzen dem Herrn bringen. Denn Gott möchte sich mächtig erweisen. Er möchte Wunder tun. Er möchte uns begegnen, wenn unsere Herzen nur ungeteilt auf ihn ausgerichtet sind. Also all die Verheißungen und die Zusagen Gottes und die Berufung Gottes für unser Leben, alles das ist nicht ein Automatismus, sondern es braucht auch von unserer Seite, dass wir uns danach ausstrecken. In Gott, in Jesus Christus ist das Ja, es ist kein Vielleicht, zugesagt ist zugesagt. Aber Wirklichkeit wird es in unserem Leben, wenn wir das Amen dazu sagen. Mit anderen Worten, wenn wir unser Herz darauf ausrichten, ihn zu suchen. Wie oft erleben wir, dass wir in eigener Kraft uns abmühen und abkämpfen und erst dann, wenn wir am Ende mit unserer Kraft sind, kommen wir erst dann zu Gott und sagen, Gott, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, bitte greif du ein. Und er ist gnädig und greift ein und sagt nicht, naja, jetzt guck mal, wie du das selber ausbadest. Nein, Gott ist so gnädig. Amen. Und je schneller wir unser Herz ihm hinbringen, desto eher kann Gott wirken in unserem Leben. Amen. Lass uns das tun, gerade in dieser Woche. Amen. Ja, lass uns zusammen beten. Komm, wir stehen zusammen auf und richten unsere Herzen auf Jesus, auf Gott aus.